mir dieses Gebirge, davon der Herr geredet hat, an jenem Tage. Denn du hörtest an demselben Tag, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab also Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Damit war Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenissiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Kiriat Arba, der war der größte Mann unter den Enakitern, und das Land ruhte aus vom Kriege. Wenn wir jetzt Josua, bevor wir ja Benjamin ansehen möchten, Benjamin ist unser Hauptthema, weil es geht in diesem Buch der Richter um den Abfall, aber wenn wir sehen, der Unterschied zwischen hier in dem Fall Kaleb und zwischen Benjamin, dann ist der Unterschied auf den ersten Blick minimal. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber es ist ein Unterschied, der sich dann fruchtbar auswirkt, und zwar Kaleb, der geht ganz einfach hin und vertreibt die Enakskinder. Er vertreibt die Finsterniseinflüsse aus seinem Leben, aus seinem Herrschaftsgebiet. Benjamin vertreibt die Jebusiter nicht, obwohl in seiner Grenze hier letztendlich auch Jerusalem ist. Und Jerusalem, die Stätte des Segens, hier ist kein Mangel, sondern ist ein Problem. Er geht nicht mit geistlicher Konsequenz an die Finsternismächte in seinem Bereich heran, an die Jebusiter, sondern lässt sie einfach leben. Er macht einen Kompromiss mit ihnen. Er einigt sich. Er findet den Weg, Gott zu dienen und trotzdem diese Jebusiter zu lassen. Kaleb völlig anders. Kaleb räumt radikal auf. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen nämlich hier, wenn man zurückgeht in den Josua, was bei Kaleb letztendlich los war. Kaleb war über den Jordan gegangen. Wir wissen, dass der Jordan der Fluss des Todes ist. Das heißt, das Gekreuzigtsein mit Christus, dieses vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha, das war bei ihm realisiert. Er war wirklich über den Jordan gegangen, im geistigen Sinne. Das heißt, er hat wirklich das akzeptiert, dass sein altes Leben mit Christus gekreuzigt ist. Er gehörte zu den Kindern Juda. Wir wissen, dass das ein perfektes Bild ist auf die neutestamentliche Gemeinde, auf die Erlösten. Was jetzt hier ganz wichtig ist, wir sehen hier ein paar ganz entscheidende Dinge, und zwar, dass hier eine Rolle spielt in diesem Text, den wir vorher gelesen haben. Und zwar, wir sehen hier Gilgal. Gilgal war der Ort, wo die Beschneidung geschah. Es war der Ort, wo die Abwälzung der Schande geschah. Es ist ein Bild für die Wiedergeburt. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der von Gott her glasklar wiedergeboren war. Ein Mann, der Gott gedient hat, ein Mann, der über den Jordan gegangen ist, der letztendlich das Gekreuzigtsein mit Christus, das vollkommene Opfer für sein persönliches Leben, akzeptiert hat. Kaleb heißt Hund. Hund war in Israel ein unreines Tier. Das heißt, er war sich bewusst, wie der Paulus, dass er trotz der Erlösung aus einem sündhaften Geschlecht kommt, dass er ein Sünder war. So wie Paulus sagt, er wusste, dass in seinem Fleisch nichts Gutes war. Es war da. Darum hat er den Namen nicht geändert. Im Judentum hat man den Namen geändert, wenn was passiert ist. Er hat seinen Namen gelassen, in dem Bewusstsein, dass er ein Sünder ist. Und trotzdem, klar wiedergeboren, trotzdem jemand, der dem Lamme wirklich folgte. Wir sehen dann hier, dass er hier das Land ausgekundschaftet hat. Wir wissen, dass das ein Bild ist, was wir heute tun können. Wenn wir das Land auskundschaften, dann besäen wir das Land des Glaubens. Das heißt, wir studieren die Heilige Schrift und besäen so das Land des Glaubens. Übersetzt in den Neuen Bund bedeutet es, er war ein Mann, der mit dem Wort Gottes etwas anfangen konnte. Wir treffen dann auf den Ort Kadesh Barnea und hier treffen wir auf Nasireer. Das ist das, was diesen Mann geprägt hat, das heißt Hingabe. Das war letztendlich, ich sag's mal so, sein Metier. Das Kadesh Barnea bedeutet Geweihter, also Nasireer, bewegliche Quelle. Das heißt, hier war ein Mann, der die Hingabe an den Herr Jesus wirklich vollzogen hat, ein wirklich Gott Geweihter. Und wenn man hier mal die Zahl vollführt und sich näher ansieht, dann trifft man auf die Zahl 40, die Zahl der Prüfung. Das heißt, es war ein Mann, der Glaubensprüfung nicht ausgewichen ist. Das gehört unabdingbar dazu, um geistlich zu wachsen, dass man letztendlich nicht ausweicht. Der ist nicht ausgewichen, hat die Prüfung über sich ergehen lassen. Paulus sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Er hat hier überwunden, er ist zum Überwinder geworden aus seiner geistlichen Haltung heraus. Er hat das Land des Glaubens ausgekundschaftet, er hat es eingenommen und er sagt hier, er ist Gott von ganzem Herzen nachgefolgt, gänzlich. Das heißt, war ein Mann mit ungeteiltem Herzen, klar wiedergeboren, klar mit dem entschiedenen Herzen. Er hatte letztendlich das Opfer begriffen in der Tiefe. Zwar in der vollen Tiefe, er war bereit, auch den Weg der Prüfung zu gehen, er war bereit, unter durchzugehen und seinem Gott treu zu sein. Der war aber weiter bereit, und das ist das Interessante, er war nicht zufrieden mit seinem Stand, sondern er wollte Gebirge. Er wollte noch mehr. Gebirge ist in der Bibel immer die Stätte der Offenbarung. Im Sinai hat es begonnen, die große Offenbarung vom Berge, und der krönende Abschluss Golgatha, wo Gott sich offenbart. Es ging so weit, dass die Gegner im Alten Bund sagten, er ist ein Gott des Gebirges, der Berge. Was jetzt interessant ist, wenn man diesen Kaleb beobachtet. Er war ein Mann, der das Reden Gottes auch in der Wüste gehört hat. Das heißt, wenn er Probleme hatte, wenn er in Schwierigkeiten, wenn er in Druck kam, auch in dürre Zeiten, hat es nicht bewirkt, dass er nicht mehr aufs Wort Gottes gehört hat, sondern ganz im Gegenteil. Er war ein Mann, der sich durch Anfechtung nicht aus der Bahn werfen ließ, sondern im Gegenteil, er ging weiter. Und jetzt sagt er am Schluss ein Zeugnis, und das ist erschütternd, er sagt, seine Kraft war am Schluss so stark wie am Anfang. Das heißt, die geistliche Kraft hat nicht abgenommen, ganz im Gegenteil. Die hat sich erneuert. Und so sagt ja der Paulus im 2. Korintherbrief, wenn auch der alte Mensch stirbt und verfällt, der äußere, wird der innere Tag für Tag erneuert. Man hat es gesehen bei geistlich gesinnten Leuten. Ich habe teils Brüder kennengelernt, die schon immer fortgeschrittener Alter waren. Aber da war kein Zerfall, die waren gebrechlich. Aber innerlich waren sie nicht gebrechlich, da war Kraft da, Kraft des Evangeliums. Und das ist immer ein Zeichen, dass geistliche Erneuerung da ist. Und das bezeugt Kaleb, letztendlich. Er war so stark, wie er 40 Jahre im vollen Mannesalter war. Und man sieht hier, das kommt aus der klaren Wiedergeburt, aus der klaren Herzenshaltung, aus der Annahme des vollkommenen Opfers Jesu am Kreuz von Golgatha. Und die Bibel sagt, er hatte Kraft zum Streit. Das heißt, er war ein Kämpfer. Der hat geistlich nicht die weiche Welle gefahren, sondern er war bereit zu kämpfen. Und er hat hier Ein- und Ausgehe gehabt. Er hat das Normale gehabt, was im Leben eines Gläubigen passiert, nämlich Ruhephase und Kampfphase, beides. Was für mich so interessant ist, ein Mann, der so gesegnet ist von Gott, der hatte trotzdem weiterhin Sehnsucht nach dem Segen Gottes. Das heißt, da war kein Ruhe, kein Ausruhe, kein Zufriedensein, sondern er wollte die Fülle des Segens Gottes, er wollte Sieg. Er wollte hier letztendlich den Enakiter der Rest voll abnehmen. Und wir sehen jetzt dann, was passiert. In unserem Buch, im Richter, er nimmt ihn ab. Das heißt, er vollführt den Sieg. Er treibt aus. Und das ist das, was man in Richter 6 sieht, wo der alte Adam, wo die alten Regungen ausgetrieben werden müssen, die Enakiter müssen raus. Und dann ist schon in Hebron. Und Hebron heißt Verbindung. Johannes 15, das bleibet in mir. Das heißt, er hat die Stellung in Christus. Die Verbindung zu bei Jesus war sein normales Wesen. Drum wohnt er in Hebron. Dort hat er gewohnt. Das war der Normalzustand für diesen Mann. Der nimmt dann die Burg Arbas ein, und die Burg Arbas, das war immerhin die Burg des Stärksten dieser Enakiter. Das heißt, er hat hier letztendlich über den Kampf zum absoluten Sieg gefunden, geistlich. Und er ist bereit, diesen Kampf zu kämpfen, bis aufs Letzte. Wir sehen das nach einem Richter, er vollführt es auch. Und die Bibel sagt, und dann hat das Land letztendlich Ruhe. Wenn ihr soweit jetzt einmal nochmals der Rückblick diesen Kaleb anzählt, dann sieht man hier etwas, das von letzter Bedeutung ist. Der Schlüssel, warum Kaleb hier in Richter 1, Vers 20 diese Enakiter so scheinbar, ich sag's einmal, mühelos und reibungslos besiegt, das hat einen Hintergrund. Das war kein lässiger Sieg, sondern hinter diesem scheinbar mühelose Sieg war eine geistliche Substanz, die gebildet wurde durch eine glasklare Bekehrung, durch eine absolute Herzenshingabe, durch eine klare Stellung zum Wort Gottes, durch eine klare Stellung zum Opfer am Kreuz von Golgatha. Heute würde das heißen, er hat das Blut Jesu Christi begriffen, das seine Sünde hinwegnimmt. Er hat es gekreuzigt sei mit Christus begriffen. Es ist ein Mann gewesen des Wortes Gottes. Es ist jemand gewesen, der ungeteilten Herzens Gott gedient hat, der nicht ausgewichen ist, der nicht gejammert hat, sondern der gekämpft hat, der bereit war, auch unter durchzugehen, die Trübsal zu ertragen. Es war ein Mann, der letztendlich Gott gedient hat. Und die Frucht davon, auch diese Sehnsucht nach mehr, diese Sehnsucht des Gebirge, die Offenbarung Gottes zu erleben, diese Sehnsucht, die Finsternis macht zu vertreiben, die hat sich dann ausgewirkt, dass er scheinbar mühelos hier aufräumen kann in seinem persönlichen Leben. Wenn ihr so lange in der Nachfolge seid, wie ich jetzt dem Herrn Jesus nachfolge, dann werdet ihr etwas feststellen. Es gibt genau die zwei Linien im Reiche Gottes. Wenn du Gläubige triffst, die längst dem Herr Jesus nachfolgen, dann triffst du auf zwei Linien. Entweder auf die ungebrochenen Gläubigen wie Kaleb, die Kraft haben zum Streiten im Alter. Ich war mal auf einer kleinen Konferenz. Und da war ein relativ junger Prediger von der Bibelschule. Und da waren dann die Leute, er hat kurz geredet. Und dann kam ein alter Prediger, der war so gut wie blind. Ein alter Bruder. Und als der alte Bruder dann im zweiten Teil das Wort Gottes ausgelegt hatte, beziehungsweise seinen Beitrag geleistet hatte, dann war ich mehr als erschüttert. Es war ungefähr der Unterschied wie zwischen einer Wassersuppe und einer kräftigen Speise. Der junge Bruder, so leid es mir tut, der hatte nur Wassersuppe. Da war viel Intelligenz, angelesen, aber bei dem Bruder, kaum hat er den Mund geöffnet, obwohl er fast blind war und kaum noch lesen konnte, hast du gemerkt, da war eine geistliche Substanz, da war diese Erneuerung in Christo, da war so eine Kalebseele, die hatte Kraft zum Streit. Und das müssen wir sehen, da war ein Mann, bei dem die Grundlage gestimmt hat, bei dem die Herzenshaltung gestimmt hat, der eben nicht enttäuscht war. Wie viele Gläubige findest du, die dann, wenn sie langgläubig sind, nicht mehr diese Kraft zum Streit haben, sondern die dann immer enttäuschter werden? Die von den Menschen enttäuscht werden, am Schluss vom lebendigen Gott enttäuscht sind und die dann beginnen, das Schneckenhaus zu suchen, sich innerlich zurückzuziehen, die dann beleidigt werden, die dann in der Gemeinde, ich sage mal, die graue Eminenz sind, die nur drin sitzen und nicht mehr mitgehen können innerlich, die frustriert sind bis aufs Blut. Wenn das der Fall ist, dann wird es nicht gehen wie bei Kaleb. In diesem Herzenszustand kann ich auch neutestamentlich keine Enakiter vertreiben, habe ich keine Chance. Sondern man kann es nur tun, wenn man der Haltung ist wie ein Kaleb. Und wenn ihr jetzt hingeht und einfach diesen Kaleb, diesen gesegneten Mann Gottes, studiert, wir haben es ja wirklich ausführlich getan, darum habe ich der Kaleb jetzt nur kurz behandelt in unserem Josua-Studium, aber wenn er das einmal anseht und dann einfach rübergeht zu Benjamin, dann sieht man gar keinen Unterschied. Auch Benjamin ist hier genannt. Und da ist keine Wertung von Gott her, sondern du siehst eine Auswirkung. Und das ist oft so, du siehst, wenn zwei Gläubige nebeneinander sitzen, siehst du oft keinen Unterschied. Aber du siehst langfristig eine Auswirkung. Manchmal kommen Gläubige zu mir, freudestrahlend und sagen, der hat sich bekehrt, irgendjemand. Und dann sind sie meistens schon mit mir halt beleidigt gewesen, wenn ich dann nicht freudestrahlend Amen sage. Also ich sage immer, warte ein Weilchen. Warte mal ein halbes Jahr. Und dann werden wir sehr bejubeln können oder nicht. Einfach warten. Es wird sich zeigen. Und das ist das Interessante, wie bei Kaleb und Benjamin. Es wird sich zeigen. Es kommt heraus geistlich. Bei Kaleb siehst du die Auswirkung, diese geistliche Kraft, dieser Sieg, dieses Überwinden. Und bei Benjamin, und sie stehen nebeneinander, ohne Wertung, siehst du genau das Gegenteil, den inneren Zerfall. Ja, dann, wir kommen nachher, ich nehme Spuren schon raus, obwohl das ja ein Thema erst, wenn so Gott will, für spätere Zeit ist, diesen Abfall Benjamins. Aber dieser Kompromiss, der hier um Jerusalem geschlossen wird, und der Kompromiss geht um Jerusalem. Die Bibel zeigt uns, dass das neue Jerusalem die Gemeinde Jesu Christi ist. Dass die Mauern Jerusalems aus den Gläubigen besteht, aus diesen lebendigen Steinen aus dem 1. Petrus 2, Vers 4, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Und wenn man dort den Kompromiss macht, bei Jerusalem, bei der Stellung in Christo, bei dem gewaschen sein Blut des Lammes, dann wird es schwierig. Und man sieht dann hier bei Benjamin, es gelingt ihm nicht, Jerusalem zu befreien, letztendlich. Es gelingt ihm nicht, die Stellung in Christo zu halten. Es ist ein dauerndes Hin- und Herfallen. Neutestamentlich, er hat die Alte nicht vertrieben. Wenn wir jetzt Benjamin näher untersuchen, dann fällt etwas auf, das eigentlich erschütternd ist. Und zwar 1. Mose 35,18. Als sie aber die Säle entschwand, weil sie im Sterben war, nannte sie seinen Namen Benoni, das bedeutet Schmerzenskind. Und sein Vater aber nannte ihn Benjamin, das bedeutet Sohn der Rechten. Wir haben hier bereits, Gott gibt ja die Namen nach geistlichen Kriterien. Wir haben hier bereits zwei Dinge, die von letzter Wichtigkeit sind, und zwar Benjamin war ein Sohn der Rechten. Wir haben ja schon uns angesehen, dass die 12 Stämme Israels sich in 2 Gruppen teilen. Die von der Rechten Geborenen und die von den Mägden Geborenen. Und man sieht hier, dieser Benjamin war von der Rechten geboren. Neutestamentlich ein klar wiedergeborener Mann. Johannes 3,3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wäre. Er ist wiedergeboren, dieser Benjamin. Ist keine Frage. Aber Gott sagt schon prophetisch bei der Geburt, er wird ein Schmerzenskind sein. Weil es gibt Gläubige, obwohl die wiedergeboren sind, sind sie Schmerzenskinder. Ich sage es mal so, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist eine Tatsache, dass du im Reich Gottes immer wieder auf solche Schmerzenskinder wie der Benjamin triffst, immer wieder auf Leute triffst, die letztendlich sich selber und anderen Schmerzen bereiten mit ihrem geteilten Herzen. In 1. Timotheus 6, Vers 10, da zeigt Paulus nochmals und sagt, ich lese es schon ab 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Schlingen und viele törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen ins Verderben und Untergang stürzen, denn die Geldgier ist eine Wurzel aller Übel. Etliche, die sich hier hingaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und dann kommt der Befehl, du Gottes Mensch, aber fliehe solches. Und ich möchte es mal ausdehnen und sagen, hier sagt die Bibel, redet von den irdischen Gütern. Es gibt aber auch Menschen, die haben dauernden Mangel in den anderen Gütern. Die kommen sich dauernd zu kurz gekommen vor. Ob es hier um Ehre, um Ansehen, egal um was es geht, die sind dauernd unzufrieden. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn man dauernd praktisch einen Mangel hat und sich nicht genügen lässt, das was Gott gibt, wenn man dauernd in dieser Unzufriedenheit lebt, dann passiert etwas Schreckliches. Und zwar dann beginnt man selber ein Schmerzenskind zu werden, sich selber Schmerzen zu bereiten. Man quält sich dann durch die Nachfolge und bringt keine Frucht vor den Herrn und ist letztendlich auch für die anderen Gläubigen kein Segen. Sondern ist ein dauerndes Reibeisen, Reibfläche auch für andere Gläubige. Und dieser Benjamin, der war von der Rechte geboren, war trotzdem so ein Reibeisen. Es war ein Mann, wo Gott schon prophetisch andeutet, dass er letztendlich hier einen Weg geht, der schwierig werden wird. 1. Mose 45, Vers 22. Er schenkte ihnen allen, einem jeden, ein Feuerkleid. Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge. Das heißt übrigens Feuer, nicht Feuerkleid. Ist Tippfehler. Im Manuskript Feuer, nicht Feuerkleid. Da ist Tippfehler drin. Das heißt, Benjamin hat hier wieder in der geistlichen Handlung von Josef, der bildlich auf Christus, von ihm hat er ein Feuerkleid bekommen, wie die anderen. Das heißt, Offenbarung 7, Vers 14, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes. Das heißt, wiederum ein Zeugnis, dass Benjamin gewaschen war im Blute des Lammes. Es war ein Gläubiger, der die Kleider des Heils, die Kleider der Gerechtigkeit hatte, der gerettet war. Aber, mal weiter geht's. Dieser Benjamin, er bekommt 300 Silberlinge geschickt. 300 Silberstück. 6 mal 50. 6 die Zahl des Menschen, 50 die Zahl des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott hat auch diesem Mann die Gnade gegeben, die Fülle des Heiligen Geistes, sie auszuleben. hat ihm Silber gegeben. Silber ist laut Psalm 12, Vers 7 ein Bild fürs Wort Gottes. Drum hat die Israel auch die silberne Trompeten. Ich lese uns vielleicht die Stelle aus Psalm 12, Vers 7. Was hier heißt, die Reden des Herrn sind reine Worte, in irdenen Tiegeln geläutertes Silber, siebenmal bewährt. Das heißt, er war ein Mann, der hatte das Segen Gottes, hatte das Feuerkleid, er war gewaschen im Blut des Lammes, er hatte Gnade und die Fülle des Heiligen Geistes und er hatte Silber, er hatte das Wort Gottes. Das heißt, da war alles da. Da war sogar, wie man auf den ersten Blick sieht, so, fast so viel da wie beim Stamm Juda, das heißt bei einem Kaleb. Das heißt, man kann alles sagen, nur nicht, dass letztendlich hier im tiefsten Innern keine Fülle des Segens da gewesen wäre. Dass der Mann schlechte Voraussetzungen gehabt hätte. Er hatte die richtige Geburt, das richtige Elternhaus, da war alles gleich wie bei Juda. Er hätte eigentlich genauso einen Weg des Segens gehen können wie in Kaleb, der hier für Juda steht. Aber die Bibel ist hier ganz nüchtern, sie zeigt uns einen Blick hinter das Herz eines Menschen, was da drin ist. 1. Mose 49, 27. Benjamin ist ein reißender Wolf. Und am Abend verzehrt er Raub und am Abend teilt er sich in die Beute. Entschuldigung, habe ich verlesen. Am Morgen, ja. Entschuldigung. Am Morgen verzehrt er den Raub und am Abend teilt er sich in die Beute. Und jetzt sagt die Bibel, da war innerlich etwas da von diesem reißenden Wolf. Da war ein Stück dieses Raubtiers der alten Natur nicht gestorben. Und das ist genau das, was das Bild in Richter 1, Vers 21 sagt. Da waren Enaks Kinder zurückgeblieben. Da war ein Stück reißender Wolf nicht mit Christus gekreuzigt. Da hat man irgendeine menschliche Veranlagung, etwas Böses hat man nicht preisgegeben am Heiland, sondern hat weiter mit dem gelebt. Das ist typisch. Und das ist ein reißender Wolf. Wenn ihr jetzt 1. Mose 49 seht, das ist jetzt schon hochinteressant. Stellen wir nochmals Kaleb und Benjamin gegenüber, das heißt Juda in dem Fall und Benjamin. Von Benjamin ein hartes Zeugnis von der Schrift, ein reißender Wolf. Wenn du Juda liest, bei Juda findest du nur Zeichen des Messias. Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Shiloh, der Friedebringer, kommt. Man sieht hier prophetisch der Herr Jesus, wo man hinzieht. Der Friedebringer. Die Herrschaft des Messias. Da siehst du eine ganz andere Linie. Die Bibel redet dann vom Füller, das in den Weinstock gebunden wird. Das Füllen. Der Esel, das Tier, das durch ein stellvertretendes Opfer erlöst wurde. 2. Mose 13, 13. Du siehst dann letztendlich das gewaschene Kleid. Du siehst die Fülle von Wein, die Fülle des Heiligen Geistes. Du siehst Fülle von Milch, Nahrung aus dem Wort Gottes. Du siehst alles. Und jetzt haben wir eigentlich schon alles gesehen. Das Problem zwischen Juda, in dem Fall einem Kaleb, zu Benjamin, dieses Problem und dieser Unterschied, der bestand in was ganz Einfachem. Der bestand innen drin, im Herzen. Bei Juda war die gebahnte Wege. Da war die Fülle der Erlösung da. Und zwar wesensmäßig. Und bei Benjamin war sie erlebt, sie war auch da, aber sie ist innerlich nicht zur vollen Hingabe durchgebrochen. Sie konnte das Herz nicht erfassen. Sie konnte nicht durchschlagen, weil diese Enak-Söhne, in dem Fall nennt sie die Bibel im Richter nicht Enak-Söhne, sondern diese Alteinwohner, sind aber auch Enaks-Kinder, auch Riesen, bildlich gesprochen. Also nicht jetzt irdisch in der irdischen Ebene, sondern bildlich gesprochen auch Riesen. Diese Bewohner von Jerusalem, die waren letztendlich nicht besiegt. Aber jetzt kommt was Interessantes. Man sagt hier einmal, die Enaks-Kinder, die hat der Kaleb besiegt und die Jebusiter, die hat der Benjamin nicht besiegt. Auf den ersten Blick ist es ganz einfach. Da würde man sagen, die Enaks-Kinder, das sind die Riesen. Wir wissen, dass sie aus okkulter Vermischung entstanden sind. Die musste man besiegen. Aber die Jebusiter sind ja nicht so schlimm. Das sind die friedliebenden, liebe Bewohner von Jerusalem. Das heißt, das sind das, was der Wilhelm Busch sagte. Das sind die weißen Sünden. Die Enaks-Kinder, das sind die schwarze Sünde. Aber die
Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, das sind die kleinen Wesensünder der Gläubigen. Das ist der versteckte Stolz, der versteckte Neid, der versteckte Hang, um bitter zu sein, der versteckte Hass, der versteckte Hang, das eigene zu suchen. Das sind diese schwarzen, nicht diese schwarzen, sondern diese weißen Sünder, diese Wesensünder, Jebusiter, die viel harmloser aussehen wie die offenen Enakskinder. Aber in Wirklichkeit sind diese Jebusiter gleich schlimme Riesen wie die Enakskinder. Sind auch Enakskinder, nur versteckte. Und hier siehst du halt etwas, ich sage es mal vorsichtig, benjaminischen Prinzip an der Harmlosigkeit gescheitert. Er hat diese Gegner für harmlos erachtet. Das sind doch keine schlimmen Sünder. Ich habe doch nicht gelogen, nicht gestohlen, keinen Ehebruch begangen. Ich habe doch nichts Böses getan. Und dann ist man zufrieden. Aber man sieht es letztendlich, wenn man es in der Tiefe beleuchtet, es gibt andere Einwohner von Jerusalem, die man auch vertreiben muss in seinem Leben. Das sind die Jebusiter, das sind die Wesenssünden, die Charaktersünden, das Böse. Und hier war der innere, reißende Wolf, der letztendlich diesen Benjamin, trotz diesem Segenswert, ich sag's mal ausdrücklich, teilweise zu Fall bringt. Er bringt ihn nicht ganz zu Fall, aber teilweise zu Fall bringt. Wisst ihr, um was mir es geht? Ich möchte frühzeitig beim Studium dieses Buches möchte ich betonen, du siehst am Anfang von dem Buch das noch nicht. Es ist noch alles beieinander. Dass die Jebusiter nicht vertrieben wurden, hat für die Benjaminiter zuerst gar keine Konsequenzen. Passiert nichts Schlimmes. Das ist die langfristige teuflische Wirkung der Sünde. Schamlos, passiert noch gar nichts. Das ist die Warnung der Gläubigen. Oft sind Dinge, die ganz harmlos scheinen, wo man nicht aufs Wort Gottes hört, nicht gehorsam ist, nicht preisgibt, sind oft viel gefährlicher wie offene Sünde. Weil sie versteckt, unterschwellig, letztendlich zu einer geistlichen Bombe werden, die dann bei Benjamin im Schluss explodiert. Ich möchte nochmal betonen, 5. Mose 27, Vers 12, dass dieser Benjamin, das war kein gottloser Mensch, war nicht, war was ganz anderes. Er hatte eine hehre Berufung. Diese sollen auf dem Berge Garizim stehen, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Es waren die Gesegneten des Herrn. Und die Aufgabe wäre gewesen, das Volk Gottes zu segnen, ein Träger des Segens zu sein. Er hatte die Anlage. Er hatte diese 300 Silberlinge. Er hatte das Feuerkleid. Er hat alles gehabt. Er war für der Richtige geboren. Aber er hat ein Problem. Er hat der reißende Wolf in sich nicht getötet, nicht preisgegeben. Er hat das Todesurteil Gottes über diesen Teil seines Herzens nicht angenommen. Aber hier im 5. Mose 27 haben wir Epheser 1, Vers 3. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. War da. Kolosser 2, 9. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr, die Gläubige, in dem Fall Benjamin, seid zur Fülle gebracht in ihm. Die Fülle war da, da war alles da. Aber es war parallel zu dieser Fülle, war im Herzen ein Bereich, den er nicht preisgegeben hat. Und in diesem Herzens, ich sag's einmal, Sumpf, es war ein Sumpf, wo er was zurückbehalten hat, an diesem Sumpf kommt er langfristig zu Fall, nicht kurzfristig. Langfristig. Und das ist das Thema von unserem Buch Josua und von unserem Buch Richter. Vom Sieg, von der geistlich klaren Haltung in den Abfall hinein. Und zwar nicht sprunghaft, nicht schnell, sondern langsam. Ganz langsam. Die kleine Füchse zerstören der Weinberg, das Thema von Richter. Und hier siehst du einen kleinen Fuchs, diesen reißenden Wolf, der nicht preisgegeben wurde. Und trotzdem ein gesegneter Mann. 5. Mose 33, 12. Das sind die prophetischen Ausblicke auf die Stämme Israels. Benjamin, jetzt hört doch mal zu, was Gott über Benjamin sagt. Der des Herrn Liebling möge sicher wohnen. Ihn schirme er. Ja, ihn den ganzen Tag und wohne zwischen seinen Schultern. Das war die hohe Berufung eines Benjamin. Vor Gott geliebt. Ein Mensch, der Zuflucht gefunden hätte zwischen seinen Schultern, das ist im alttestamentlichen Bild ein perfekter Schutz, der, wenn er diese Jebusiter, diesen reißenden Wolf preisgegeben hätte, sicher ein strahlender Segensträger in der Heiligen Schrift geworden wäre. Wisst ihr, das ist das Schlimme, dass auch von Gott gesegnete Gläubige in ihrem Unverstand und ihrem Egoismus ihre Berufung zerstören und alles kaputt machen, weil ihr bisschen Eigenleben lieber ist wie der Segen des Herrn. Das ist das Drama im Leben eines Gläubigen, dass man zerstören kann. Gott lässt es zu. Man kann zerstören. Gott kann wiederbringen, das sieht man. Aber er lässt zu, dass wir zerstören. Nicht stufenlos, er warnt uns. Er führt uns in die Schule. Aber Gott lässt letztendlich auch zu, dass wir mal was kaputt machen. Und Geschwister, wollen wir ehrlich sein. Ich bin jetzt so lange in der Nachfolge. Ich würde lügen, wenn ich nicht offen bekennen würde. Und das ist was, wo mir auch die Scham ins Gesicht treibt. Wenn ich so in meinem Leben manchmal gucke, was ich schon zerstört habe, trotz aller Segenslinie, dann könnte ich weinen. Ich habe vor einem Jahr oder so, bin ich immer hingesessen und habe mal überlegt, was ich alles zerstört habe, geistlich. Ich bin innerlich zerknirscht worden und habe gesagt, ich muss eine zerstörerische Ader in mir haben. Wisst ihr, du siehst ja nicht mehr die Segenslinie, sondern du siehst auch, da ist irgendwo der Hang vom Herzen her, dieses Böse des Menschen ist halt da. Und in der Phase, wo ich nicht mit Christus gekreuzigt lebe, wo ich gespaltenes Herz habe, es nicht preisgebe, da passiert es halt. Da passiert es, dass das rauskommt. Und dann kommen zerstörerische Linien. Und wohl uns, wenn wir Raum zur Buße haben, wenn das Blut Jesu Christi uns reinigen kann, wenn das Herz neu hingegeben wird, dass die Segenslinie wieder einschält. Und wir sehen bei diesem Benjamin etwas erschüttern. Das hat mich erschüttert, als ich es las. Er ist am Rand des Totalabfalls. Er ist fast ganz weg. Und dann beginnt Gott nochmal eine Segenslinie. Ja. Wisst ihr, wo die Segenslinie endet? Dort hinten hängt er. Seht ihr den Stammbaum Jesu Christi? Dort ist ein Stamm dargestellt. Dort ist der Stamm Benjamin. Wisst ihr, was das Endprodukt dieses Stammes war, der so eine hehre, hohe Berufung hatte und der so sündhaft alles kaputt gemacht hat, dann aber Buße tut, was aus diesem Stamm kommt? Der Apostel Paulus. Also man sieht hier, Gott kann Segen geben, Gott kann auch Fluch in Segen zurückverwandeln. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, auch wenn man etwas kaputt gemacht hat, Gott kann noch etwas machen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch bei dieser Sache. Man kann noch so viel kaputt machen. Wenn man letztendlich den Wille hat, Gott zu dienen und das Herz nur Teile nicht preisgegeben hat, aber bereit ist doch zu dienen, wiedergeboren ist, Gott dienen will, dann kann man zurück in die Segensspur und kann sogar überfließend das Segen des Herrn wieder in seinem Leben erleben. Auch wenn man etwas kaputt gemacht hat. Es gibt für einen wahren Gläubiger keinen Grund zu verzweifeln. Gibt es nicht. Es geht weiter. Aber wir müssen ihn nochmals näher betrachten, dass man das ganze Umfeld begreift, was hier passiert ist. Zuerst nochmals in Josua 18, Vers 11 zurück ins Buch Josua. Schon interessant. Und das Los fiel für den Stamm der Kinder Benjamin nach ihren Geschlechtern. Und das für sie erloste Gebiet kam zwischen die Kinder Juda und die Kinder Josefs zu liegen. Juda und Josef, die gesegnetsten der ganzen Bibel. Und dazwischen war Benjamin. Das heißt, er war in einer absolut geistlichen Umgebung. Also nochmals. Wiedergeboren. Die Fülle des geistlichen Segens, die Fülle des Wortes, eine geistliche Umgebung, ich würde jetzt einmal sagen, ein geistliches Elternhaus, wo geistlich alles da war. Da war Juda, da war Josef, da war die Segensträger, hat auch die Musterbeispiele gehabt, wie von Makale. Er hat gesehen, dass es geht. Da war alles da. Wisst ihr, und das alles hat ihn nicht geschützt, weil er einen Teil seines Herzens nicht preisgab. Und das müssen wir uns merken. Nicht unsere Umgebung ist letztendlich der auslösende Moment für Sieg oder Niederlage, sondern unser eigenes Herz. Da spielt die Umgebung keine Rolle. Es ist eine Sache zwischen mir und dem Jesus, was sich hier abspielt in diesem Herzen. Und da wird der Sieg oder die Niederlage entschieden, nicht in der Umgebung. Ging es noch der Umgebung, dann hätte Benjamin strahlend siegen müssen. Da war alles da. Aber jetzt kommt etwas. Und jetzt sehen wir etwas. Ich sage es einmal so, jetzt sehen wir, wie das Wechselspiel in das Leben der Benjaminiter hineinkommt. Sie haben jetzt die erste Schlacht absolut verloren. Sie haben die Schlacht verloren um Jerusalem. Und jetzt kommt etwas, jetzt ist Segen und Fluch, beides ist in dem Leben gegenwärtig, beides. Das ist das geteilte Herz, es ist Segen und Fluch da. Und jetzt sehen wir etwas, was passiert. Richter 10, Vers 6, lese ich zuerst. Aber die Kinder Israel taten ferner, was vor dem Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astarten und den Göttern der Syrer und den Göttern der Sidonier und den Göttern der Moabiter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und hier hat Benjamin natürlich voll zu diesem unter Israel genannten Sammelbegriff gehört. Er ist hier mit untergegangen. Aber jetzt kommt was Interessantes. Die Wurzel, dass hier Benjamin mit reingerissen wurde, war dieser reißende Wolf. Aber es war die Segenslinie, war ja auch noch da. Es war beides da, parallel im Herzen. Und jetzt sieht man etwas Wunderbares. Das ist jetzt wieder das Schöne, was Gott hier zeigt. Und zwar, wenn man jetzt zurückgeht, ich lese mal ab Vers 10. Und zwar, oder vielleicht schon ab 9. Dazu zogen die Kinder Ammon über den Jordan und stritten wieder Juda und wieder Benjamin und wieder das Haus Ephraim, so dass Israel sehr geängstigt war. Das heißt, hier ist was Interessantes, da wird Juda angegriffen, da wird Ephraim angegriffen, aber auch Benjamin. Das heißt, es geht hier mit um Benjamin. Jetzt kommt das Interessante. Sie schreit jetzt zum Herrn, Vers 10. Jetzt setzt die Segenslinie plötzlich ein, Vers 10. Dort heißt es, da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Jetzt kommt plötzlich die Segenslinie. Jetzt wachen die auf mit einem Schlag und morgen, wir haben nicht mehr Gott gedient. Wir haben den Baalen gedient. Wir haben diesem reißenden Wolf gedient. Sie tun Buße. Aber jetzt sieht man etwas, wie Gott bereits anzeigt durch sein Verhalten, dass es ein tieferer Schade ist, als man auf den ersten Blick sieht. Nämlich Gott sagt zu ihnen, aber der Herr sprach zu den Kindern Israel, haben euch nicht auch die Ägypter, die Amoriter, die Kinder Ammon, die Philister, die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter bezwungen? Und habe ich euch nicht aus ihrer Hand errettet, als ihr zu mir schriet, dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient, darum will ich euch nicht mehr helfen. Und das ist jetzt eine typische Verhaltensweise Gottes, wenn ein Benjaminiter vor uns steht. Wenn ein geteiltes Herz ist. Wenn eine Segenslinie und eine Fluchlinie beieinander ist. Wenn dann der Gläubige zu Gott schreit, dann kann es passieren, dass Gott den Gläubigen um der Erziehung willen zappeln lässt. Dass er ihn warten lässt, ganz bewusst, um zu erziehen. Es geschieht hier, Gott sagt, ich helfe dir nicht. Und zwar, weil er sieht, dass der Schaden nicht oberflächlich ist, sondern böse, das sitzt drin. Und jetzt sieht man, dass die Segenslinie noch übermächtig da ist. Die ist noch da, die Segenslinie. Und zwar, es heißt hier, Vers 15, wir haben gesündigt, tue du uns, was dir gefällt, nur errette uns noch zu dieser Zeit. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Jetzt setzt die Segenslinie ein. Sie haben plötzlich Erkenntnis ihrer Sünde. Sie sagen, wir haben gesündigt. Und deine Erziehung und dein Gericht ist zu Recht. Sie geben Gott Recht und sagen, und selbst wenn du uns hier nicht hilfst, wir dienen dir trotzdem. Und sie tun die fremden Götter weg. Das heißt, sie dienen Gott mit ungeteiltem Herzen. Und in dem Moment heißt es Vers 16 Ende, da wurde er unwillig über Israels Ungemach. Das heißt, jetzt greift Gott ein und hilft. Jetzt passiert die Segenslinie, die bricht durch. Und jetzt haben wir etwas Erschütterndes. Wir haben ein gesegnetes Gotteskind, das durch einen Kompromiss in Sünde reinkommt, so in eine tiefe Wesenssünde, dass Gott ihn erziehen muss, ihn warten lassen muss. Und erst nachdem die Buße an den letzten Punkt ging, wo ein Gläubiger völlig kapituliert, setzt die Segenslinie wieder ein. Vorher nicht. Ist interessant. Wir wissen aus der Bibel, wo andere Schäden waren, die nicht so tief waren, hat Gott sofort geantwortet. Und das ist wichtig für mich und dich. Wenn du Gott dienen willst, von ganzem Herzen und tiefgründig Buße tust, und mir geht es auch manchmal so, und es kommt nicht sofort die Hilfe, dann muss ich mich fragen, ernstlich, ob Gott mich nicht warten lässt, weil mein Schade tiefer ist, als ich denke.
zu gehen, ob es nicht noch tiefer gehen muss in der Buße. Und hier haben wir das Bild. Bei Benjamin ist so, da ist vermischt, geteiltes Herz. Und Gott sieht, dass der Schade tief ist, und darum lässt er ihn tiefer in der Buße gehen. Jetzt können wir ja denken, er hat die Lektion gelernt. Aber es passiert jetzt etwas. Wir müssen nur warten. Benjamin ist so, er hat auch dann, das weiß man aus den Texten, die dann folgen, er hat den Schaden nicht ausgeräumt. Er hat das Böse aus seinem Leben nicht hinausgetan. Und aus dem Grund passiert jetzt in Richter 19, Vers 14, ihr seht, in Richter 1 ist ein kleiner Schade, Jerusalem, die Jebusiter werden nicht vertrieben. In Richter 10 ist der Schade schon tiefer gedrungen, Gott kann schon fast nicht mehr helfen. In Richter 19 bricht dann die Katastrophe offen aus. Jetzt kommt das Böse, was drin ist, kommt zum Ausbruch. Dass dieser reißende Wolf wird jetzt wirklich zum reißenden Wolf. Und es ist so, in dieser Stadt Gibea in Benjamin passiert diese furchtbare Schande, diese Sünde, wo diese Frau so missbraucht wird, dass sie stirbt. Und wo diese Bewohner sich benehmen wie die Tiere. Und jetzt haben wir etwas, das hochinteressant ist. Wenn man den Jebusiter gegenüber Kompromisse macht, seinem eigenen Wesen gegenüber, dann wird man im Lauf der Zeit, ob man will oder nicht, für die Sünde im Umfeld, das heißt auch für die Sünde in der Gemeinde, wird man empfänglich und wird tolerant. Man lässt immer mehr durch. Das ist eine alte Regel im Reich Gottes. Wenn man sich selber gegenüber tolerant ist in kleinen Sünden, ist man nach einer bestimmten Zeit auch bereit, in der Gemeinde Sünde zu tolerieren. Die haben in Gibea nicht aufgeräumt. Wisst ihr, was da für eine Sünde passiert ist? Das ist 1. Korinther 5, Vers 13 passiert. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg, das haben sie nicht getan. Sie haben nicht aufgeräumt. Und wenn sie nicht aufgeräumt haben, ist diese Schandtat in ihrer Mitte, es fällt auf sie zurück. Kommt aber von ihrer eigenen Unentschiedenheit im Herzen, weil sie selber Kompromisse machen. Es kommt schlimmer. Man könnte jetzt sagen, ja gut, okay, jetzt tun sie wieder Buße wie in Kapitel 10. Das Interessante ist, es geht nicht mehr. Es gibt Situationen, wo es nicht mehr geht, wo Gott das Gericht ausführt und den Gläubigen auch diese schwere Wege gehen lässt, bis er so weit ist, dass Gott entscheidet, jetzt kann er wieder Buße tun. Wo Gott das Herz wirklich, wirklich bis an den Rand gehen lässt. 2012, hochinteressant. Und zwar, hier haben wir jetzt eine verheerende Auswirkung. Und die Stämme von Israel sandten Männer zu allen Geschlechtern von Benjamin und ließen ihnen sagen, was ist das für eine Schandtat, die bei euch verübt worden ist? So gebt nun die Männer heraus, die Kinder Belials zu Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel ausrotten. Wisst ihr, was hier die anderen Brüder von so einem Gläubigen verlangen? Absonderung. Aber dieser Gläubige ist nicht mehr bereit zur Buße und auch nicht mehr bereit zur Absonderung. Weißt du, was passiert? Macht er wie dieser kleine Kompromiss mit dem Jebusiter, was der im Laufe der Zeit produziert hat? Einmal sind sie in Götzendienst gefallen, dann haben sie Buße getan, jetzt kommt dieses Wechselspiel. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und es geht immer weiter bergab, weil dieser reißende Wolf nicht beseitigt wird. Und solange der nicht beseitigt ist, geht's bergab. Und jetzt tun sie nichts. Das ist genau die Ursünde. Wenn man nichts tut, dann gibt uns Gott dahin. Dann reift das Böse aus. Sünde ist Sauerteig. Wenn du gegen die Sünde dich nicht wehrst, wird sie stärker. Sünde ist nicht so, dass sie besser wird wie ein Schnupfen nach 7 Tagen. Sondern die wird schlimmer. Und die hat sich bei Richter einfach ausgewirkt. Diese sündhafte Herzenshaltung hat langfristig zum Sauerteig-Effekt geführt und zu einer richtigen Bombe. Und dann am Schluss waren sie nicht einmal bereit, so eine Schandtat in ihrer Mitte zu sühnen. Und dann wunderst du dich. Wisst ihr, ich habe einfach ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe ernsthafteste Brüder kennengelernt, von denen ich Hochachtung hatte, die dem Herrn gedient haben. Jahre danach, ich weiß nicht, was 10 Jahre oder wie lang es war, Jahre danach, plötzlich erzählt man mir, in der Gemeinde ist vorgekommen, steht der Bruder beim Abendmahl auf, nimmt das Brot, wirft es auf den Boden und trampelt drauf rum und sagt, so hat man es dem Herrn gemacht und meine Brüder, die einst wie Kaleb standen. Ich habe dann die Schwester, die mir entsetzt angerufen hat, gefragt, ja, was ist passiert? Da war keine Kraft mehr, sich abzusondern, keine Kraft mehr, den Mann auszuschalten, keine Kraft mehr, geistiges Sieg zu produzieren. Man hat es geschluckt, mürrisch, widerwillig, man war dagegen, aber keine Kraft mehr gehabt. Und das ist genau das, was hier passiert. Sie haben keine Kraft mehr, diese Leute von Gibea hinauszutun, diese Sünde zu brandmarken. Man geht dann innerlich kaputt. Das ist aber keine spontane Reaktion, sondern es ist ein langer, langer Weg von Richter 1, 21 über Richter 10, 16 bis hin zu Richter 20, wo es dann durch mangelnde Buße und Absonderung, wo dann letztendlich es passiert. Im Epheser 5, Vers 11 sagt Paulus, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das heißt, die Bibel verlangt nicht nur passiver Widerstand, sondern aktiven gegen die Sünde. Der war hier nicht mehr da, da war keine Salzkraft. Es war vorbei. Das heißt, der Teufel konnte durch den Sauerteig sein Werk tun im Leben dieses Gläubigen und er ist gerichtsreif geworden von der Seite Gottes. Richter 20, Vers 18. Die Kinder Israel machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und fragten Gott und sprachen, wer von uns soll zuerst hinaufziehen und streit mit den Kindern Israel, mit den Kindern Benjamin? Der Herr sprach, und jetzt hört, Juda zuerst. Und das ist vielleicht mit das Schlimmste, was passieren kann. Gott streitet ab diesem Zeitpunkt, ab Richter 20, gegen Benjamin. Das heißt, Gott streitet gegen Benjamin. Und Gott gibt den anderen Gläubigen den Befehl, Juda, greif an. Das ist eigentlich das Einzige, was ich fürchte. Wenn Gott einmal sagen würde, ich streite gegen dich, wenn einmal eine Gemeinde in ihrer Situation ist, dass Gott den Leuchter umstößt, dann sind wir erledigt. Haben wir keine Chance. Und das ist das Traum. Und hier kämpft Gott gegen Benjamin. So weit sind wir. Dieser Sünde-Effekt, dieser Sauerteig-Effekt hat bewirkt, dass Gott sich gegen Benjamin stellt. Jakobus 4, 6. Ich muss noch ein Beispiel. Ich lese ab 5. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der uns wohnt. Größer ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht sie, Gott widersteht den Hochfertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Er kann keine Gnade geben, weil Hochmut da ist in aller Sünde. Das ist was, wo mir aufgefallen ist. Oft sind Menschen, die in Sünde gefallen sind, im tiefsten Grunde noch hochmütig. Das ist keine Buße. Es gibt Menschen, die in Sünde fallen, dann zerknirscht sind. Da ist Demut, Herzensbuße da. Die kommen nicht einmal bis Richter 10. Das ist vorher wieder in Ordnung. Aber wenn man mal bei Richter 10 war, oder mal gar bei Richter 20 gelandet ist, mit einer bösen Herzenstellung, mit einem reißenden Wolf, mit so einer schwelenden Sünde, ja, dann ist halt so, dann ist in der Regel das Wesen bereits so verdorrt, Gott widersteht mir, und oft ist dann so, dort genau findest du noch der Hochmut, und dann kommt der Hader, die Bitterkeit gegen Gott. Das ist der Höhepunkt der Sünde. Dass man wegen sein böser Wesen noch mit Gott bitter ist. Was jetzt interessant ist, was hier jetzt passiert, das ist auch etwas, das ich kennengelernt habe im Laufe der Jahre. Richter 20, 32, man muss nur warten können. Da sprachen die Kinder Benjamin, sie sind vor uns geschlagen wie zuvor. Das heißt, es passiert manchmal, dass Gott diese Segens- und Fluchlinien ausreifen lässt im Leben der Gläubigen. Das heißt, du siehst es nicht sofort. Es ist manchmal so, dass du jemanden hast, der im Herzen ein Benjaminiter ist, und der hat noch Sieg, nach außen hin. Das ist noch ein Scheinsieg. Und vor allem ein falsches Bewusstsein, so wie in Laodicea, da war ja auch ein Scheinsieg. Dort heißt es ja in Offenbarung 3, Vers 15, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, dass du kalt oder heiß wärest, so aber, wenn du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspähen aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts und weiß nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und bloß. Scheinsieg. Man glaubt, man steht noch geistlich völlig richtig, ist schon lange erledigt. Das war hier der Fall. Die Benjaminiter haben sich gefreut und gesagt, guck, wir besiegen Juda. Die haben diesen Wahn gehabt, diese Einbildung, dass sie der geistliche Strang Gottes sei Segenslinie Juda mit ihrer Sünde zurücktreiben. Man muss sich vorstellen, so weit kann Benjamin kommen, dass man gegen Gott streitet, dass man gegen die Heiligen kämpft, dass man gegen die geistliche Linie kämpft und noch glaubt, dass man Sieg hat. Das kann passieren. Das ist dieser teuflische Sauerteig-Effekt. Wenn man dann reingeht in Richter 20, 41 bis 48, dann sieht man, dass Gott nur wartet, bis die Stunde geschlagen hat. Nun wandten sich die Männer von Israel um. Die Männer von Benjamin aber waren bestürzt, denn sie sahen, dass das Unglück sie getroffen hatte. Sie wandten sich zwar vor den Männern Israels auf den Weg zur Wüste, aber der Streit folgte ihnen. Und die, welche aus den Städten kamen, nahmen sie in die Mitte und machten sie nieder. Und sie umzingelten Benjamin, verfolgten sie bis Menucha und zertraten sie bis vor Gibea. Seht ihr, wo werden sie zertreten? Bis vor Gibea, dort wo die Sünde geschah. Hochinteressant. Gegen Sonnenaufgang. Wisst ihr, was da war? Da war Gibea, die Sünde, und der Sonnenaufgang, Christus, die Sünde der Gerechtigkeit. Beides da. Und dort werden sie zertreten. Dort, wo man sich für den Fluch und nicht für das Segen entschieden hat. Jetzt ist interessant, es fallen 18.000 Mann. 6 plus 6 plus 6 mal 1.000. Da wurde durch die Zahl 6, durch das Sündhafte, wurde letztendlich die Segenslinie Gottes zerstört. Das sehen wir hier in der Zahlensymbolik. Da wandten sie sich und flohen gegen die Wüste und den Felsen Rimmon. Sie geht nicht zum Felsen Christus, sondern sie geht zum Felsen Rimmon. Sie geht zum falschen Felsen. Das sehen wir hier alles. Und jene schlugen sie auf den Straßen 5.000 Mann und setzten ihnen nach bis Gideon. Und schlugen von ihnen noch 2.000 Mann. Also fielen an jenem Tage von Benjamin im Ganzen 25.000 Mann, die das Schwert gezogen hatten, lauter streitbare Männer. Nur 600 wandten sich und flohen zur Wüste zum Felsen Rimmon und verblieben auf dem Felsen Rimmon 4 Monate lang. Jetzt seht ihr wieder, die von der 6 beherrschte Zahl, die flieht. Die haben weiterhin Hoffnung. Die Männer Israel kehrten zurück zu den Kindern Benjamin und schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Alles, was in der Stadt war, von Menschen bis zum Vieh, alles, was man fand, auch alle vorhandenen Städte, verbrannten sie mit Feuer. Feuer des Gerichts Gottes kommt über diesen Stamm. Und Galater 6, Vers 7, der Mensch wird säen, was er wird ernten, was er gesät hat. Und das steht im Griechischen, steht ein bisschen anders wie in der deutschen Bibel. Dort steht, wer in sein Fleisch hinein sät, das ist ausdrücklich das Wort für hinein, der wird, und da kommt das Wort Eck, der wird aus dem Fleisch heraus das Verderben ernten. Wer in den Geist hinein sät, wird aus dem Geist heraus den Segen ernten. Und hier haben wir genau das, was bei Benjamin passiert ist. Er hat ins Fleisch hinein gesät. Er hat diesen reißenden Wolf im Fleisch gefüttert. Und wundert sich dann, dass er Ernte wird am Schluss, nämlich letztendlich die Strafe und das Gericht Gottes. Was der Mensch sät, wird er ernten, wie er muss. Er hat geerntet in unserem Text, in Richter 1, Vers 21, er hat die Jebusiter nicht vertrieben. Ein kleiner Fuchs zerstört im Laufe der Jahre der ganze Weinberg Benjamins. Das ist das, was mich erschüttert. Ich kann mich gut erinnern, wo ich frisch bekehrt war, in der ersten Liebe, da hast du den kleinsten Fuchs gejagt. Wenn du dann älter wirst, dann kommt die Gefahr, dass du denkst, du bist ja jetzt reif, das sind gar keine so schlimmen Füchslein mehr. Und du jagst die kleinen Füchse nicht mehr. Du wirst toleranter dir gegenüber. Wie wenn Paulus gesagt hätte, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nicht Gutes wohnt, Komma, aber im Alter wird es besser, hat er das gesagt? Nein. Sondern das sagt er als Dauerzustand. Und hier siehst du, wenn man das Fleisch gewähren lässt, wenn Gott dahin geht, was passiert? Eine Multiplikation von Negativen. Und dann kommt das Gericht Gottes. Richter 21, Vers 6. Und jetzt kommt etwas, wenn jemand in unserer Mitte in die Fluchlinie Benjamins hineinfällt, was sollen die anderen Gläubigen tun? Was ist ganz wichtig für die anderen Gläubigen, für die Judas-Leute? Richter 21, 4. Am Morgen aber machte sich das Volk früh auf und sie bauten das selbst ein Altar und opferten Brand- und Dankopfer. Man sieht hier, halt, ich bin noch zwei Stunden, 6.
Sie opfert Brand- und Dankopfer und dann mit dieser richtigen Herzenshaltung, die vom Opfer herkommt, kommt dann Vers 6, unser Vers. Das ist jetzt wichtig. Und es reute die Kinder Israel um ihres Bruders Benjamin. Und sie sprachen, heute ist ein Stamm von Israel abgehauen worden. Was sollen wir tun? Wisst ihr, und der wahre Gläubige ist nie schadenfreudig, wenn ein anderer in diese Fluchlinie geht, sondern den reut es um den Bruder, um die Schwester und der sagt, was sollen wir tun? Dass Benjamin aus seiner Falle herauskommt, jetzt sieht man, wie hier Israel, die zurückgebliebene Geistliche, wie die kämpft, um diesen Benjamin, ihn herauszuholen. Ich möchte nur eine Stelle lesen, ich habe sie eigentlich gar nicht vorgesehen, aber ich lese sie uns. Doch, ich habe sie ja sogar, Entschuldigung. Ich habe sie. Und zwar zuerst 2. Korinther 2, 4. Dort heißt es, denn ich habe euch aus viel Trübsal und Herzeleid herausgeschrieben unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennet, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Jetzt lesen wir weiter, was beim Paulus hier war. Da war nämlich eine böse Sache und er hat sie mit Gemeindezucht in Ordnung gebracht. Das ist genau das passiert. Er hat Leid getragen über die gefallenen Gläubigen. Jetzt siehst du hier, das ist wunderbar, in diesem Richterbuch siehst du die geistlich gesinnten Gläubige, wie sie hier sich seelsorgerlich um Benjamin bemüht. Und wir müssen uns, wenn ein Benjamin in unserer Mitte ist, müssen wir uns um ihn bemühen, weil es endet übel. Vers 13. Da sandte die ganze Gemeinde hin und ließ mit den Kindern Benjamin, die auf dem Felsen Rimmon waren, reden und ihnen Frieden anbieten. Und das ist, sie suchen ihr Bestes, sie suchen den Frieden mit diesen Gläubigen. Sie bieten ihnen Frieden an, Reichsfriede. Er ist unser Friede, der uns nahegebracht hat durch sein Blut, Herr Jesus. Sie bietet ihnen Frieden an. Sie kommen dann und sagen, kehrt zurück zu Jesus. Ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, wo der Bruder einen anderen Bruder hatte, der auch so ein innerlich ein reißender Wolf geworden ist. Und zwar wegen Geld. Und dann ist Folgendes passiert, der kam nicht mehr in die Versammlung, hat sich zurückgezogen. Und dann ist der Bruder zu ihm gegangen, hat überhaupt nichts geredet. Er ist vor ihm hingesessen, hat ein Blöcklein rausgezogen, so einen kleinen Papierblock, hat ihn auf den Tisch gelegt, hat nichts geredet, hat bloß guten Tag gesagt, ist zu ihm hingesessen, hat auf diesen Block draufgeschrieben, Jesus. Hat er 5-Mark-Stück genommen, hat einfach mit dem 5-Mark-Stück den Namen Jesus zugedeckt. Und dann saßen sie eine halbe Stunde schweigend. Beide haben auf das 5-Mark-Stück geschaut. Und dann wurde es dem anderen Bruder, diesem Benjaminiter, langsam klar, das 5-Mark-Stück deckt Jesus zu. Nach einer halben Stunde geht der Bruder, der in Sünde war, dieser Benjaminit, geht hin, nimmt das 5-Mark-Stück, gibt es dem zurück, dass der Name Jesus wieder sichtbar war und sagt nur einen Satz. Ich habe verstanden. Hat Buße getan und wurde gewonnen. Und das ist das, was hier passieren muss. Die Benjaminiter werden wieder gewonnen von den geistlichen Gläubigen. Man geht seelsorgerlich diesen Menschen nach und versucht ihnen zu helfen. Wenn man weitergeht, Richter 21, 21. Ich muss jetzt vorgreifen, weil ich habe keine Wahl. Ich konnte nicht warten, bis wir zu Richter 21 kommen. Das wäre zu lang gegangen. Darum jetzt, ich muss ja die Auswirkung zeigen. Richter 21, 21. Und das ist jetzt interessant. Gott gibt Gnade. Wenn ihr dann seht, dass die Töchter von Shiloh, wer wird kommen? Der Shiloh wird kommen. Der Friedefürst, der Friedebringer. Und jetzt kommen die Töchter von Shiloh. Jetzt kommt ein neues Segen, eine neue Friedenslinie. Jetzt bietet sie ihnen etwas an. Und sage, wenn die Töchter von Shiloh kommen, dann holt euch das, was hier Gott an Segen noch für euch hat. Das heißt, es geht eine neue Gnadelinie auf. Das heißt, Gott gibt nochmals Gnade. Wir haben vorgelesen, Jakobus 4, Vers 5. Größer ist die Gnade, die er gibt. Das heißt, Gott gibt nochmal eine Gnadenlinie in dieses elende Leben dieser Benjaminiter, die wirklich im erbarmungswürdigen Zustand waren. Er gibt nochmals eine Segenslinie hinein. Jetzt könnten wir sagen, Amen. Aber wir können nicht Amen sagen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich weiß nicht, ob euch jemals aufgefallen ist, wo der böse König Saul herkam. Macht er etwas? Es beginnt mit den Jebusitern.
Es kommt Richter 10, es kommt Richter 20, es kommt Richter 21. Es gibt nochmal eine große Gnadenlinie Gottes, aber der Schade wird in Richter 21 nicht behoben. Er bleibt da, da ist unterschwellig ein Rest von Sünde. Schlachter hat einmal übersetzt, der Rest von Bosheit, der noch da ist. Und in 1. Samuel 9, Vers 1 heißt es, es war aber ein Mann von Benjamin namens Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjamiten, ein wackerer Mann, der hatte einen Sohn namens Saul. Und jetzt wundert ihr euch sicher nicht mehr, warum ausgerechnet der König Saul in diese Sünde hineinfällt. Was macht denn der König Saul? Er hat genau diese innere Fehlhaltung. Er bringt ein Opfer, wo er kein Opfer hätte bringen dürfen. Das heißt, er ist ungeduldig, er ist anmaßend und am Schluss errichtet er ein Denkmal für sich selber. Und dann geht er noch zu der Hexe von Endor. Er macht alles, was verboten ist vor Gott. Ja, alles, absolut alles. Wisst ihr, wo die Wurzel ist? Das ist ganz einfach, er ist ein Benjaminit. Er ist ein Wolf. Was ist David? Das ist ein Judah. Judäer. Was hat David trotz aller seiner Sünde? Überfließende Gnade, sodass Gott, nachdem das Isop, das Blut seine Wirkung tut, über David sagt zu anderen Königen: Du böser König, du bist nicht gewesen wie mein Sohn David, der nur tat, was recht war vor mir. Dort hat das Blut Jesus so auslöschen können, dass selbst sein Ehebruch mit der Bathseba, sein Mord letztendlich ausgelöscht war. Und Gott sagt, er tat nur, was recht war. Das ist Judah. Aber hier ist Saul. Ein Mann, der wie Judah letztendlich und Benjamin sich immer feindlich gegenübersteht, wie Saul und David gegenübersteht. Wisst ihr, wo die Wurzel ist? Richter 1, 20, 21. In unserem Text ist die Wurzel. Kaleb, Judah geht der geistliche Weg, Benjamin geht der Weg des Fleisches. Und im Schluss ist es einfach so, am Schluss, je weiter es geht, kämpft das Fleisch dann gegen den Geist, so wie es im Galater steht. Geist und Fleisch können nicht zusammen. Dann kommt es zur Konfrontation, dann kommt es zum Elend und am Schluss geht Saul unter. Aber die Wurzel liegt letztendlich im gefallenen König. Wiederum das alte Lied, was der Mensch sät, wird er ernten. Wir haben Benjamin. 2. Samuel 4, 1. Als aber der Sohn Sauls hörte, dass Abner zu Hebron tot war, ließ er seine Hände sinken und ganz Israel wurde bestürzt. Es waren aber zwei Männer, Rottenführer des Sohnes Sauls. Der eine hieß Baana, der andere hieß Rechab, Sohne Rimmons. Wo war sie auf dem Felsen Rimmon? Merkt ihr was? Die Fluchlinie ist da, voll. Des Be-E-Rorit-Zitters aus den Kinder Benjamin. Jetzt siehst du, wie sie hier wiederum die Fluchlinie anzettelt, wenn er den Text in Ruhe lässt. Hier passiert dann wiederum das Gericht, der geistliche Totschlag. Das ist der Fluch des Bösen. Er wurde auch mit Saul nicht ausgerottet. Bei diesen Benjaminiter war der Fluch des Bösen drin, bis zum geht nicht mehr. Der reißende Wolf ist immer noch nicht ausgerottet. Trotz Segenslinie ist die Fluchlinie voll da. Jetzt kommen wir aber zu 2. Samuel 19. Man könnte jetzt sagen, dieser ist dahingegeben, aber Gott hat immer noch Gnade. 2. Samuel 19, 9 bis 17. Jetzt kommt der Segen der Buße. Da heißt Vers 10, warum sagt ihr denn nichts davon, dass ihr den König zurückholen wollt? Vers 11, wollt ihr die Letzten sein, den König wieder in sein Haus holen? Das heißt, die sagen, warum wollt ihr denn die Letzte sein, den König zu holen? Jetzt kommt plötzlich der Bußruf Gottes, wo er sagt, hol der Herr Jesus zurück in dein Haus. Das ist genau das, was passiert ist mit dem Mann mit dem 5-Mark-Stück. Hol den Herrn zurück. Und jetzt passiert etwas Ungeheures. Vers 14, da ist ein Mann, von dem heißt es, er neigte das Herz aller Männer von Juda wie dasjenige eines Mannes, sodass sie zum König sandten und ihm sagen ließen, komm wieder, du und alle deine Knechte. Also kam der Herr wieder. Da in den Jordan kam, waren die Männer von Juda gen Gilgal gekommen, um dem König entgegenzugehen und ihn über den Jordan zu führen. Und jetzt ist das Hochinteressante, wer beginnt den König zurückzuholen? Wer geht zum Jordan? Wer geht nach Golgatha, nach Gilgal? Benjamin nicht. Benjamin nicht. Sondern wer geht wieder um den ersten Weg der Buße? Judah. Wieder der gleiche Gedanke. Aber jetzt kommt was Interessantes. Jetzt ist scheinbar im Lauf der Jahre in dem Herzen dieses Benjamins etwas passiert. Er hat dauernd das Musterbeispiel seines Bruders Juda, der in der Regel trotz Sünden wie der David geistlich handelt und Buße tut, ein bußfertiges Herz sich bewahrt. Und jetzt heißt es plötzlich in Vers 17, und mit ihm 1000 Mann von Benjamin. Da hat sogar Ziba, der Knecht des Hauses Saul. Wisst ihr, und jetzt sind nur noch 1000 übrig. Jetzt beginnt in diesem Stamm Benjamin eine kleine Segenslinie Gottes beginnt wieder. 1000 Mann geht mit der Masse von Juda den Weg mit. Das heißt, Gott fängt jetzt im Kleinen an, in diesem verdorbten Herzen, in diesem verdorbten Leben, das Segen wieder aufbrechen zu lassen. Und das ist das, was Gott tut. Nach einer oft langen Gerichtsphase geht dann Gott hin und gibt wieder eine Segenslinie. Und jetzt müssen wir sehen, ob die Segenslinie durchbrechen kann oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Wird dieser reißende Wolf jetzt endlich ausgerottet oder nicht? 2. Chroniker 15, Vers 9. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon, denn es fielen ihm sehr viele Leute aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und jetzt geschieht Erweckung in Israel. Und wisst ihr, wo jetzt Benjamin plötzlich ist? Wo ist er? Jetzt steht er neben Juda. Jetzt ist was passiert. Jetzt kommt wieder eine Segenslinie, kommt jetzt zum Durchbruch. Ich sage es mal vorsichtig. Wir sind jetzt letztendlich in der geistlichen Entwicklung zu Richter Kapitel 10 zurückgekehrt. Es ist jetzt ein Mann, der nicht mehr in der Fluglinie lebt, sondern die Segenslinie ist zurückgekommen. Die Fluglinie ist noch nicht ausgelöscht, aber die Segenslinie ist da. Aber 2. Chroniker 31,1, man sieht hier etwas, es ist noch nicht passiert. Nach Beendigung aller dieser Festlichkeiten zogen alle Israeliten, die sich eingefunden hatten, hinauf zu den Säulen Judas, zerbrachen die Säulen, hieben die Ascheren um und zerstörten die Höhen und die Altäre in ganz Juda, Benjamin, Ephraim, Manasse, bis sie dieselben gänzlich ausgetilgt hatten. Was ist hier? Plötzlich liest du in 2. Chroniker, Kapitel 31, in Benjamin sind schon wieder Götzenbilder, aber in Juda. Das war ein Rückfall. Da war ein wirklicher Rückfall. Da war ein Rückfall, weil beide Linien da sind. Wir sind noch nicht bei Richter 1, sondern wir sind noch bei Richter 10. Es ist noch keine tiefgreifende Buße geschehen, so tief, dass der Schaden behoben wurde. 2. Chroniker 34, Vers 32. Und er ließ alle dazu Stellung nehmen, die zu Jerusalem und in Benjamin anwesend waren. Und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bunde Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia schaffte alle Gräuel weg aus allen Ländern. Die Kinder Israel verpflichteten alle, die sich in Israel befanden, zum Dienste ihres Gottes. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Und wir haben hier jetzt wieder eine Situation, wo wiederum bei Juda beginnen. Das ist immer das Gleiche, wo sie geistlich geleitet sind, wo sie aus dem Elend letztendlich herauskommen. Wie wieder Israel, wo Benjamin drinsteckt. Das heißt, solange sie geistliche Männer leitet, kommen sie heraus. Das heißt, es geht jetzt in Richtung Richter 1. Das heißt, es nimmt Besserung an. Und der geistliche Einfluss reagierte geistlich. Das ist schon oft der Fall. Man kommt langsam wieder zu sich. Solange geistliche Männer da sind, solange Josia da ist, wird man letztendlich geistlich wieder zurückgeführt. Sie nähert sich jetzt letztendlich Richter 1. Aber sie sind noch nicht im Josua zurückgekehrt, in den Sieg. Und jetzt schweigt die Bibel lang. Ich habe versucht, den Übergang zu finden. Das ist mir nicht gelungen, das ist ein Geheimnis. Der Geist weht, wo er will, sagt Gott. Heilige Geist weht, wo er will. Es ist ein Geheimnis. Aber in Römer 11, Vers 1 hast du plötzlich etwas Wunderbares. Ich frage nun, hat etwa Gott sein Volk verstoßen, das sei ferne? Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams aus dem Stamme Benjamin. Und plötzlich bricht mit Urgewalt, und das stellst du immer wieder fest, bricht mit Urgewalt eine Segenslinie unbeschreiblichen Ausmaßes aus diesem elenden Stamm hervor. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum im Korintherbrief Paulus so jammert und sagt, ich bin der elendste Sünder. Das ist Benjaminit. Und es ist umso größere Gnade, dass Gott ausgerechnet jemand aus diesem elenden Stamm Benjamin nimmt, um diese Segenslinie hervorbrechen zu lassen. Jetzt versteht er vielleicht noch tiefer, warum der Paulus sagt, ich elendster unter den Elenden, ich unzeitige Geburt. Ein Mann, der wirklich Benjamin war, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat, und aus dieser schlimmen Linie lässt Gott eine neue Segenslinie hervorbrechen. Philipper 3, Vers 17. Das geht so weit, dass dieser Benjaminiter Paulus am Schluss sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Jetzt wird ein Vater, ein Vorbild in Israel geboren. Es kann passieren, dass aus einer absoluten Fluglinie eine totale Segenslinie geboren wird, wenn wirklich Buße getan wird. Und dieser Paulus hat Buße getan. Da war die Zeit Gottes wieder reifere Segenslinie. Und das ist das Herrliche, dass die Gnade Gottes auch reicht, aus einer Totalfluglinie eine Totalsegenslinie zu gestalten. Wisst ihr, was wunderbar ist? Wenn er dann in Offenbarung 7, Vers 8 geht, und ihr dürft nie vergessen, dass noch Offenbarung 7, Vers 8, Offenbarung 7, Vers 14 kommt. In Offenbarung 7, Vers 8, dort siehst du die Auflistung der Stämme Israels. Und wisst ihr, wer da mitten drin ist? Benjamin. Er ist der Letzte. So wie Paulus sagt, mir, dem Letzten, dem größten aller Sünder, wurde die Gnade zuteil. Und Benjamin ist der Letzte. Aber er ist dabei. In dem großen Kapitel, wo das Blut des Lammes verherrlicht wird, gewaschen im Blut des Lammes, wo es heißt, das sind die, die aus der Trübsal kommen, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, da sieht man bei Benjamin jetzt was. Benjamin ist zu dem zurückgekehrt, was ihm Gott ursprünglich gegeben hat, zu diesem Kleid. Zu diesem Kleid der Gerechtigkeit, zu diesem weißen Kleid, zu dieser Waschung durch Jesu Blut. Und dann hast du plötzlich etwas, und dann kannst du sagen, mit fröhlichem Herzen, ihr Ende schaut an. Ihr Ende. Wisst ihr, Geschwister, man kennt, ich habe es nie verstanden, weil ich total erweckt war, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem elenden Leben in so eine Fluglinie hineingeraten konnte. Habe ich mir nicht vorstellen können. Ich konnte mir nur vorstellen, Gott ganz zu dir oder gar nicht, aber ich habe es dann leider auch erleben müssen, dass er in meinem Leben Benjamins Linie war. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man reinkommt. Wo ich mal drin war, habe ich nicht geglaubt, dass passieren konnte. Und hier sieht man aber etwas. Gott hat Gnade. Wir dürfen nur die Gnadehand Gottes nicht umschlagen. Wenn Benjamin tiefgreifend Buße getan hätte in Kapitel 10, hätte es Kapitel 20 nicht erlebt und 21 auch nicht. Aber wenn der Saul tiefgreifend Buße getan hätte, hätten wir in 2. Chronik gar nicht das Elend gehabt. Aber dann kommt Gott ins Leben zurück und gibt die Segenslinie wieder. Wenn man dann wirklich Buße tut, wenn man das, was in Offenbarung 7, Vers 14 erwähnt wird, dann erlebt, dass man gewaschen wird im Blut des Lammes, dann kommt die Segenslinie Gottes zurück. Und Geschwister, das ist auch der Grund, warum man Gläubiger hier nicht verzweifeln darf. Sondern sich bewusst sein muss, Gott will Gnade geben, aber ich muss kommen. Ich muss kommen zum Blut des Lammes. Ich muss kommen, um mich waschen zu lassen, um herauszukommen aus dieser Fluglinie. Aber was für uns als Belehrung noch viel wichtiger ist, Kaleb, Juda, hatte das Elend nicht. Warum? Weil es ausgetrieben hat. Benjamin hatte das Elend, weil es nicht ausgetrieben war. Es hat die scheinbar harmlose, die kleine Füchse nicht ausgetrieben, und am Schluss ist die geistliche Katastrophe. Juda greift sogar der scharfe und radikale Gegner an, die Enak-Söhne. Es geht voll in den Kampf und hat am Schluss den Segen. Und die Bibel sagt immer wieder, wer ist der Erste, der in den Kampf zieht? Juda. Aber wenn ihr jetzt unseren Text anguckt, das Kapitel 1, 20, 21, ist so harmlos, so Kleinigkeiten. Aber die geistliche Siege und die geistliche Niederlage entscheidet sich oft an kleinen Kämpfen in unserem Herzen. Und jetzt versteht ihr, warum Gott sagt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Zuerst auf uns selbst. Manchmal ist es so, ich habe das auch festgestellt, wenn man so stark für die Lehre kämpft, müssen wir sagen, du kämpfst so stark für die Lehre, hast du auch zuerst auf dich aufgepasst? Du kannst noch so orthodox linientreu lehren, es nützt dir nichts, wenn du nicht auf dich selber aufpasst. Habe Acht auf dich selbst und dann erst auf die Lehre. Zuerst auf dich selber. Dass kein Benjamin ins Linie kommt, sonst endet es böse. Das möchte man mitnehmen aus dem Buch. Die kleine Füchse beginnen den Segel zu zerstören. Wir müssen die kleine Füchse fangen, die kleine Füchse zerstören, Buße tun im Kleinen und dann wird die Segelslinie da sein und nicht die Fluglinie. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass die wir so ferne waren, dass wir nahegebracht sind durch das kostbare und teure Blut Jesu Christi. Dass wir letztendlich auf dieser Segenslinie gehen durften durch deine Gnade, dass wir der Herr Jesus haben erleben durften, sein kostbares und teures Blut. Diese große Gnadeerweisung, für die wir dich anbeten. Aber du siehst auch, wie Benjamins Linie oft da sind. Unbereinigte Dinge in unserem Herzen. Ich möchte einfach von ganzem Herzen danken, auch dir, Herr Jesus, was du getan hast mit deinem kostbaren und teuren Blut. Was du in meinem Leben getan hast, wo du immer wieder trotz Benjamins Linie zur Juda-Linie zurückgeführt hast, zu dieser Segenslinie. Ich möchte einfach bitten, du kennst uns alle, du kennst mich, kennst meine Geschwister. Wo Benjamin da ist, erbarm dich unser. Und gib uns Gnade über Bitte und Verstehe, herauszukommen durch dein kostbares und teures Blut, diese Judas-Linie zurück, auf das wir überwindet. Lass uns die Erste sein, wenn es darum geht, der Kampf zu kämpfen, wenn es darum geht, die Enax-Kinder anzugreifen. Lass uns auch nicht tolerant sein, wenn es um Jebusiter geht, um harmlose Dinge, sondern lass uns dir, dem Lamme folgen, wohin du gehst, mit ungeteiltem Herzen. Und wir danken dir dafür. Bete dich, feiler Mann, für die Kraft deines Blutes, die uns die Gelegenheit gibt, Buße zu tun, herauszukommen und dir erneut zu folgen. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.